What's up? It's your boy Aaron from Game Grumps, and I'm here to tell you, you're listening to Radio Ravnica, the best dang show that ever was on the internet, and you're listening to it right now, and it's happening in your face.
Radio Ravnica, Folge 303, heute mit Spider-Man, jetzt schon in der Spoiler-Season. Außerdem zwei neue Karten für Avatar, auch schon in der Spoiler-Season. Und Wizard of the Coast sucht einen Dutch Manager. Sehr, sehr, sehr spannend. Diese Woche, denke ich, kommen wir auch noch zu Ask Us Anything. Das heißt, das sind unsere vier Themen. Und mit mir an meiner Seite, wie jede Woche, der liebe Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Ich bin tatsächlich mehr hyped für Avatar als für Spider-Man, auch wenn wir von Spider-Man schon deutlich mehr gesehen haben. Aber darüber können wir auf jeden Fall nachher in Ausführlichkeit sprechen. Bevor wir ins Thema einsteigen, natürlich der Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefuelt sind von Holy. Und
gleicher Shaker.
Genau, gleicher Shaker, wobei ich den schwarzen Deckel diesmal drauf gemacht habe. Beim Spülen ist da ein bisschen was durcheinander geraten. Aber es gibt fabelhafte neue Geschmackssorten. Ich habe hier zum Beispiel Hydration Multivitamin, was ziemlich geil ist.
Der ist geil.
War bisher nicht so der größte Hydration-Fan, dann doch eher so Energy und Eistee. Aber jetzt mit den neuen Hydration-Sorten, es gibt ja noch Orange, Watermelon, glaube ich. Oder
Passion Fruit. Schon vorher?
Passion Fruit, genau,
das war das. Genau, Passion Fruit. Und die erinnern mich ganz, ganz stark so an wie heißen die mit dem Strohhalm, der nicht mehr aus Plastik ist? Capri-Sonne.
Ach, Capri-Sonne,
Es erinnert mich unglaublich an diese Capri-Sonne. Es schmeckt so krass nach dieser Capri-Sonne. Es ist so crazy.
Voll. Und ich finde halt gerade im Sommer, also ich habe hier auch schon Eiswürfel drin gehabt. Ich trinke das mehr oder weniger wirklich den ganzen Tag, einfach nur um hydriert zu bleiben und halt diesen Geschmack einfach zu haben. Und das ist wirklich extrem lecker. Und wenn ihr diese Getränke mal testen wollt, sei es Hydration-Drinks oder Eistee oder dann doch Energy oder Milchshake, dann könnt ihr mal vorbeischauen bei weareholy.com/radioravnica und dann eben dort mit den Codes Ravnica10 10% sparen oder mit Ravnica5 5€ auf euren Ersteinkauf. Das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt, das heißt, jeder Kauf, den ihr da tätigt, wenn ihr da eure Getränkesucht wieder erfüllen wollt, geht dann einen Teil an uns und ihr könnt damit den Podcast supporten. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an euch und vielen, vielen Dank, Holy.
Yes.
Und ich würde sagen, wir springen direkt mal ins erste Thema und zwar in die Spoiler-Season nach der Spoiler-Season. Wir haben eine ganze Menge Karten bekommen von Spider-Man, dem neuen Universes Beyond Booster-Set von Magic the Gathering. Und warst du im ersten Moment auch so überrascht, dass wir jetzt schon so einen richtigen Schwall an neue Karten bekommen?
Ich war vollkommen irritiert, geschockt und angewidert.
Ja.
Also in dieser Reihenfolge. Tatsächlich, weil also zuallererst kamen ja diese Spider-Man Starter-Decks raus, die so ein bisschen gezeigt wurden.
Die Willkommens-Decks, genau.
Ja, genau, diese Willkommens-Decks, nicht die Starter-Decks, die Willkommens-Decks. Und dann dachte ich noch so, ja, ist okay, komm, sind nur die Willkommens-Decks, ist alles in Ordnung. Und dann kam mehr und mehr und mehr und ich dachte irgendwann so, warte, ist das wirklich der Spoiler-Beginn.
Ja.
Dann dachte ich mir so, cool, ich gehe in 2 Tagen auf einen Pre-Release von Edge of the Eternity und ich habe jetzt was? Ganz schlimm.
Ja, es war wirklich auch für mich, ich hatte einen Livestream gemacht, wo ich die Edge of Eternity Sachen und mein Pre-Release so ein bisschen halt rekapitulieren wollte. Und auf dem Weg von der Arbeit nach Hause kam halt diese Spoiler-Season. Ich habe bei Instagram die ganze Zeit gepostet, wenn was Neues kam, weil ich dachte, ah ja, die machen jetzt so 3-4 Sachen und dann hat's aber einfach nicht aufgehört. Und dann gab's irgendwie Spider-Porker und 10.000 verschiedene Peter Parker-Versionen und Spectacular und was weiß ich nicht alles, Spider-Man 2099, Web-Stinger.
Iron Spider.
Alles Mögliche. Und ich dachte so, was zum Teufel? Hab dann irgendwann aufgehört, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht Instagram voll spammen mit diesen ganzen Sachen, die ja erst im Ende September rauskommen. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, warum jetzt? Warum jetzt gerade so? Und diesmal gibt's tatsächlich so eine halb sinnvolle Antwort. Und zwar zum einen, wir sind mal wieder in diesem First-Look-Bestellfenster für Shops, die halt jetzt entscheiden, wie viele Produkte sie kaufen sollen.
Das schon rum.
Das ist sogar
das
schon rum.
Das ist immer rum, tatsächlich. Das ist immer rum, wenn die ersten Spoiler kommen.
Ah, okay, alles klar.
Das ist so fies für die Shops, weil sie nicht wissen, die wissen gar nicht, was sie bestellen.
Ja, okay, die bestellen mittlerweile blind.
Ja.
Aber darüber hinaus hatten wir halt eben noch die San Diego Comic-Con, ja, was natürlich die größte Comic- und Nerd-Convention in Amerika ist. Und wenn du dein Comic-Set ankündigst, dann halt wahrscheinlich bei der San Diego Comic-Con.
Ja.
Ich will trotzdem sagen, es war ein bisschen enttäuschend, weil Edge of Eternity meiner Meinung nach immer noch ein ziemlich geiles Magic-Set geworden, ja, ist. Und dass halt auch das Limited sehr viel Spaß macht. Und ich hätte jetzt richtig Bock gehabt, über die neuen Standard-Decks zu reden oder um, weißt du, all diese Geschichten. Und stattdessen reden wir halt jetzt
die Pre-Release-Erfahrung einfach mal mitzuteilen und so weiter und so fort.
Ja. Und das ist halt so ein bisschen, was halt, was halt einfach so ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz. Der Hinweis, dass die Spoiler-Season erst Ende August bzw. also Anfang September losgeht. Am 29. August gibt's einen großen Debut-Aufschlag, wo wahrscheinlich wieder mit so einem 20-Minuten-Video so die meisten Mythics und so ein paar Rares angekündigt werden. Und dann geht's vom 1. bis zum 5. September in die Spoiler-Season. Auch sehr kurz, muss man sagen. Und über die Set-Größe können wir auf jeden Fall auch gleich nochmal reden, weil das war auch zwischenzeitlich diskutabel. Aber genau, dann geht's erst so richtig los. Also wir haben jetzt erstmal nach dem Schock ein bisschen Zeit zum Aufatmen, noch ein bisschen Edge of Eternity genießen, noch ein bisschen relaxen, was das angeht. Aber ja, wie hast du denn die Previews so ein bisschen wahrgenommen? Was sind denn so Karten, die dir im Blick geblieben sind?
Tatsächlich wenig die Karteneffekte, Kartentexte. Was mir sehr im Blick geblieben ist, sind die neuen Full Art Lands, die ich ganz gruselig schlecht finde.
Ja.
Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe da schon mit Leuten drüber diskutiert. Spider-Mans-Fans scheinen das Ding komplett zu lieben. Und für die freue ich mich. Weil ich muss ja sagen, ich bin ja an einem Punkt, wo ich das ja selber erlebt habe. Gerade mit Assassin's Creed. Und ich werde es auch wieder erleben mit Avatar. Das sind halt so zwei meiner absoluten Kindheitserfahrungen, die ich einfach großartig finde, die Zeit. Und ich kann das dann nachvollziehen, wenn Leute zu mir sagen, ah, Assassin's Creed war so ein Müllset. Ich denke dann, nein, das war cool, weil es halt einfach was triggert.
Ja, ich muss auch sagen, ich meine, das Ding ist halt, bei wann war das erstmal, als wir diese Art von, war das Dominaria United, wo wir quasi Stained Glass Symbol im Groß hatten? Das war doch irgendwie cool.
Ja, so, oder entweder das, oder wenn's früher war, hatten wir Theros Beyond Death.
Stimmt, da hatten die noch so Sternenbilder und so.
Genau,
ja. Und dann hatten wir es bei Thunder Junction nochmal, mit diesem, wo quasi Landschaften in der Form waren. Und das muss ich sagen, das rubbt mir auch so ein bisschen the wrong way, muss ich sagen. Also, weil auch der Punkt wie bei den Theros-Geschichten, du zeigst halt auf der Karte nicht eine Ebene in Swamp and Forest and Mountain, sondern du zeigst halt hauptsächlich Spinnengewebe vor einer Stadt, einer industriellen Stadt, noch mehr Industrie und ein Stadtpark. Und
das aber ist halt wenigstens so ein bisschen, sind sie eingefärbt dieses Mal.
Wenigstens sind sie eingefärbt. Also ich will auch nicht zu viel meckern, weil ich glaube, also auch im Chat bei mir im Stream, wo wir ein bisschen über Previews gesprochen haben, waren die Leute so, ich finde sie cool. Und ich meine, große Symbole, ist auf jeden Fall eindeutig, was es darstellen soll. Aber ich stimme dir zu, es sind auch nicht meine Favorites. Ja. Wahrscheinlich werden sie trotzdem in voll geil aussehen, sind wir mal ehrlich. Ja. Genau, abseits, ja.
Was ich noch cool fand, sind tatsächlich die Sagen. Also das hat mich komplett gecatcht. Die Special Artworks für die Sagen sind dieses Mal tatsächlich so Comic Stripes.
Das ist cool.
Das ist cool.
Ja.
Auch wenn ich, wie gesagt, mit Spider-Man und den Comics und so weiter nichts anfangen kann, wirklich gar nichts, muss ich sagen, das ist cool. Das sieht wirklich cool aus. Es sieht nach 1, 2, 3. Es ist hart gekennzeichnet. Es sieht nicht nach Secret Lair Schmutz aus, sondern es sieht halt einfach nach, ja, das ist eine Saga aus.
Und es macht ja auch im Comic-Panel-Look auch einfach Sinn, weil ja die Saga auch halt eine Story erzählen. Und du hast halt dann die Karteneffekte da, wo die Sprechboxen werden. Deswegen generell so dieser Comicbuch-Stil ist, glaube ich, nichts, was ich so sonderlich mag auf Magic-Karten. Also es ist wieder komplette Geschmackssache. Aber vom Konzept her und von der Umsetzung her muss ich sagen, okay, das macht schon irgendwie Sinn. Es ist halt Comicbuchmäßig. Du hast halt diese Splits in Artworks hast du halt schon auch, kann ich mir genauso auf einer Comicbuchseite vorstellen. Das ist schon irgendwie ganz cool. Auch wenn ich mir wahrscheinlich die normale Version dann doch eher wünschen würde. Und das ist vielleicht generell so ein Ding. Mit vielen auch der normalen Artworks finde ich irgendwie nicht so viel Anklang. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist halt schon so ein bisschen dieser sehr Also bei Final Fantasy hat es mich irgendwie nicht so gestört, dass es halt nicht IP-Menschen quasi oder nicht Magic-Leute in den Artworks sind, aber
ja, es halt wenn ich mir manche Artworks angucke, Spider-Mans.
Ja, tausend verschiedene, die aber alle gleich aussehen irgendwie.
Ja, ja.
Und das ist halt schon was, wo ich mir irgendwie auch denke, ach, irgendwie, ich muss noch ein bisschen warm werden mit dem Set, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Boah, so warm kann ich, glaube ich, mit dem Set nicht werden. Das muss ich echt sagen. Was ich auch sehr interessant fand, ist mechanikweise, dass es viele der Spider-Mans oder viele der Transform-Karten, die drin sind, auf der Rückseite ebenfalls Mana-Kosten haben, was dafür sorgt, dass man sie eben, ähnlich wie MDFCs, eben entweder auf der einen oder auf der anderen Seite spielen kann, weil es sind theoretisch MDFCs.
Und ja, auf jeden Fall.
Das ist halt der spannende Punkt. Gerade wenn man sie als Commander hat, kann man sie eben entweder für die 5 Mana rausholen oder man kann sie billig für die 2 Mana, 3 Mana rausholen als normaler Human Citizen und kann sie dann in die Spider transformieren, was sie als Commander teilweise ganz spannend macht.
Ach, crazy. Ja, das ist wirklich spannend, dass man MDFC und Transform hat, quasi.
Genau.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Herangehensweise. Ich wollte dich gerade schon eine Frage stellen, die wir schon ewig nicht mehr gestellt haben. Und zwar, ist das was für Death in Texas? Und ich blicke da gerade auf den Spectacular Spider-Man. Ein 2-Mana-3-2 Legendary Creature Spider-Human-Hero mit Flash und der aktivierten Fähigkeit zum einen für 1 Mana. Spectacular Spider-Man gains Flying until end of turn. Und die zweite ist 1, sacrifice Spectacular Spider-Man creatures you control gain hexproof and indestructible until end of turn. Und da habe ich drauf geguckt und dachte mir, das könnte doch auch potenziell was Kompetitives für so ein White Weenie-Style, Death in Texas-Style-Deck sein, oder?
Tatsächlich kann das sein. Ich glaube, dass der Platz dafür aktuell nicht da ist. Mhm. Ich war auch schon am Gucken, so, da steht auch Human. Ich könnte den auch bei mir im Schwarz-Weiß-Human-Pioneer spielen. Aber auch da habe ich, glaube ich, den Platz für solche Effekte einfach nicht. Dafür ist die Dame, die, wenn sie reinkommt, den kompletten Friedhof exilt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, glaube ich, zu mächtig tatsächlich.
Meinst du in Schwarz-Weiß-Humans?
Ja, ja, genau.
Dann ist es wahrscheinlich Graveyard Trespasser, oder?
Nee, die ist eine Legendary Daughter of Geralt.
Ah, okay.
Ja, ist 2-2-2, wenn sie reinkommt, exiliert sie in den Friedhof. Man kann sie opfern, um allen deinen Kreaturen zur Steuerbarkeit zu geben. Was halt, glaube ich, stärker ist wie er. Aber das ist, muss man testen, glaube ich, tatsächlich.
Ja. Ich finde es halt krass, der wirkt halt wie die stärkere oder die stärkste Version von so einem Boardwipe Protection für 2 Mana, die es halt so gibt, weil du halt auch. Im Endeffekt ist es halt so ein Spirit Guardian, also 3 Mana Spirit Knight, den du reinflashen kannst, der allen Unzerstörbarkeit gibt. Nur halt für Flash und für 2 Mana, wo du den nicht mal für 3 direkt spielen musst. Aber du kannst halt 3 zahlen und der kann halt noch draufhauen. Also 2 Mana 3-2 ist gerade mit Flash auch gar nicht so schlecht, um einfach jede Runde für 3 reinzuhauen. Und der muss ja auch nicht getappt werden, um gesacrificed zu werden. Also man kann auch den einfach für 1 Mana aktivieren, sein Board trotzdem protecten. Und das war so eine Karte, wo ich dachte, okay, wenn das Design in so eine Richtung geht, dann finde ich es schon irgendwie ganz spannend. Diese anderen Legendary Creatures, gerade die man auch flippen kann, die finde ich dann doch teilweise, ja, verlangen sehr viel Mana-Kosten, wenn wir uns zum Beispiel sowas wie Peter Parker angucken. Ein 2-Mana-0-1 Legendary Creature Human Scientist Hero mit when Peter Parker enters, create a 2-1 green spider creature token with reach. Und dann für ein generisches, ein grünes, ein weißes, ein blaues, transform Peter Parker. Auf der Rückseite ist er halt Amazing Spider-Man, Legendary Creature Spider Human Hero mit Vigilance Reach. Und each legendary spell you cast that's one or more colors has web-slinging für Band. Also ein grünes, ein weißes, ein blaues. Magst du mal erklären, was Web-Slinging ist? Weil das finde ich tatsächlich auch eine ziemlich spannende neue Mechanik eigentlich. Weißt du, was es macht?
Tatsächlich nicht.
Okay, sorry. Dann, genau. Web-Slinging sagt quasi, es ist eine alternative Casting-Cost, die so ein bisschen ist wie eine Jutsu, nur dass anstatt, dass du ungeblockte Kreatur hast, muss eine Kreatur getappt sein. Und dann kannst du sie quasi ausspielen. So zum Beispiel Spider-Man Webslinger ist 3-Mana-3-3 in Kamen. Der hat Webslinging für 1. Das heißt, du kannst ihn für 3 Mana als 3-3 spielen. Oder wenn du eine getappte Kreatur bist, kannst du die auf die Hand nehmen und Spider-Man quasi als für 1 Mana dann spielen.
Spannend.
Und das ist halt quasi so ein bisschen Ninjutsu, ohne dass du halt angreifen musst, sondern du brauchst einfach nur irgendeine getappte Kreatur. Und gerade mit Edge of Eternity gibt's ja schon Möglichkeiten, zum Beispiel eine Kreatur zu warpen, die dann zu tappen, um irgendwas zu stationen oder ein Vehikel zu crewen oder sowas, dann zu Webslingen, weil du würdest die ja sowieso ins Exil schicken. Und Webslinging als Mechanik lässt bei mir schon wieder den Kopf rattern, wo ich dachte, okay, vielleicht kann man, wenn mir das, die Thematik nicht so viel Spaß macht, macht mir wenigstens so dieses Mechanik mehr Spaß. Ja. Und halt bei Amazing Spider-Man ist es halt dann, es ist halt, glaube ich, halt für Commander gedacht, dass du dann halt all deine Legendary Creatures eben für 3 Mana reinschieten kannst, indem du halt einfach entweder ihn in irgendeiner Form irgendwie tappst oder eine andere Kreatur hast, die irgendwie tappt, vielleicht den Spinnen-Token oder so, weil das schaut auch gar nicht nach quasi, welche Art von Kreatur getappt wird, sondern du brauchst einfach nur eine getappte Kreatur und dann könntest du theoretisch eine riesengroße Elishnorn oder sowas für 3 Mana reinschieben mit Webslinging. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, okay, das scheint mir eine ziemlich starke Mechanik zu sein.
Ja, mich wundert es tatsächlich, dass da nicht irgendwie wie Sorcery Speed oder sowas draufsteht, weil das macht es echt strong tatsächlich, das ist richtig.
Theoretisch, ja, das müsste man nachgucken, ne? Wenn eine Kreatur Flash hat, dann müsste sie ja auch webslingable sein mit Flash, oder? Weil du castest sie
ja genau, ganz normaler, genau, deswegen.
Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool.
Also, da könntest du halt richtig strong shit draus machen, wenn du denen halt allen deinen Kreaturen, deinen Karten auf der Hand oder so Flash gibst. Gibt's ja genug Karten für mittlerweile. Und dann halt hingehst und sagst, yo, Webslinging, das könnte richtig gut werden.
Ja, definitiv. Und halt so mit der Mechanik, ich glaube, das ist so ein bisschen die einzige Mechanik, die jetzt komplett neu reinkommt. Also, ich meine, Connive taucht hier ab und zu mal auf. Transform, wie gesagt, ist, glaube ich, die andere große Mechanik. Der Rest ist halt so ein bisschen, zumindest was wir
ich
bisher gesehen haben.
Gesehen. Mayhem ist
Stimmt, das ist neu.
Genau, das ist halt neu. Also da kann man eine Karte aus dem Friedhof casten für meistens günstiger, wenn man sie in diesen Zug abgeworfen hat.
Genau.
Spannend finde ich, dass dabei steht, Timing Rule still applies. Bedeutet, man wirft sie ab und dann kann man sie casten. Das macht sie halt ganz, ganz spannend. Ist ähnlich also wie
Madness,
genau, nur dass sie halt aus dem Friedhof gecastet wird.
Genau, du hast ein bisschen mehr Flexibilität, wann du die quasi castest. Also zum Beispiel sowas wie Electro's Bolt, 3 Mana Sorcery, deals 4 Damage to Target Creature, hat Mayhem 2, das heißt, wenn du sie halt discardest, kann die erstmal für den ganzen Zug im Friedhof liegen oder könntest du Second Main Phase immer noch sagen, okay, für 2 cast ich es noch für Mayhem, weil ich habe diese Runde discarded.
Ja.
Also musst nicht wie bei halt Madness beim Abwerfen. Was ist das? Fiery Temper hat das, glaube ich, ne? Dieser Burn Spell, der dann zum Lightning Bolt quasi wird, wenn du ihn discardest, und dann musst du ihn in dieser Sekunde triggert der und dann musst du ihn casten.
Bezahlen können, genau.
Genau. Also das finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle Weiterentwicklung von dieser Mechanik, wenn man das so nennen
möchte. Dafür betritt's halt den Friedhof, was halt Madness nicht tut.
Ja, das stimmt, das stimmt. Du könntest das theoretisch dann immer noch für andere Kosten oder sowas nutzen, wenn du für irgendwas 3 oder mehr Sorceries oder sowas im Friedhof haben musst, kannst du das noch ausnutzen.
Ist vor allem, wenn Rest in Peace liegt zum Beispiel, sind die Karten hier tot und Madness zum Beispiel nicht. Genau, das ist so das. Ich muss dabei sagen, da sind wir wieder bei dem Thema. Das eine ist wie Ninetsu, das andere ist wie Madness. So,
es ist
ein altbekanntes Thema. Ich bin gespannt, wann sie mich noch mal überraschen mit so einer wirklich neuen Mechanik.
Ja.
Mal gucken.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ansonsten, wir haben einen ganzen Cycle von Mythics, auf den wir nicht eingehen müssen. Das sind jeweils die Karten aus den Willkommensdecks. Wir haben zum Beispiel Spider-Man Peter Parker, ein 5-Mana-4-4. Und man erkennt es, dass es Willkommensdecks Kreaturen sind, weil es wird sowas wie Flying oder Trample oder Vigilance im Rules-Text nochmal erklärt. Hier zum Beispiel Legendary Creatures, Spider-Human Hero mit Flying und der Reminder-Text, this creature can't be blocked except by creatures with Flying or Reach. Und dann, whenever you gain life, put a 1-1 counter on target creature you control, it gains indestructible until end of turn. Also auch das wieder mit Life Gain, eine sehr, ich sag mal, anfängerfreundliche Mechanik. Sie haben auch gar nicht das standardlegale Logo, sondern sie haben SPE, also unten links die Eternal Spider-Man Zeichen. Das heißt, die ist nicht standardlegal, aber halt eben in diesen Willkommensdecks. Es kam viel die Frage auf, wie denn die Leute an diese Willkommensdecks kommen. Wie kann man denn bisher an die Willkommensdecks?
Indem man in den Local Game Store geht und sagt, ich bin neuer Spieler, bitte heiß mich willkommen. Die meisten offiziellen Local Game Stores haben diese Starter Booster aktuell und davor waren es Starter-Decks und ich glaube, aktuell sind es auch wieder Starter-Decks. Davor waren es, wie gesagt, sind es halt immer Starter-Booster. Mhm. Und genau, wenn ihr neu seid in Magic, dann bekommt ihr es. Wenn ihr ein alteingesessener, etablierter Spieler seid, Pech. Card Market. Sorry.
Ja. Also tatsächlich ist es schon so, dass diese Starter-Decks jetzt gerade bei der San Diego Comic-Con auch schon rausgegeben wurde. Bei jedem, der da kauft, kriegt, glaube ich, irgendwie eins oder zwei oder einen ganzen Cycle. Aber die Idee ist, dass man sie wirklich halt geschenkt bekommt. Also gerade auch sinnvoll wahrscheinlich mit Spider-Man, wenn da ein paar neue Leute mit dazukommen, dass man da auch was hat, was man auch einfach so verschenken kann, wo man dann auch schon ikonische Charaktere drin hat, wie eben Spider-Man oder auch Miles Morales oder Ghost Spider oder Venom oder einen vergesse ich immer. Ach, Spider-Man 2099, den ich gar nicht kannte. Ich habe keine Ahnung, wer diese Kreatur ist. Aber schön, dass es sie gibt als blauer Repräsentant. Aber ja, das sind so ein bisschen die ersten Eindrücke, die wir da bekommen haben. Es gibt noch zwei Karten, die ich ganz kurz nennen möchte. Wir haben einmal Romantic Rendezvous. Was eine Common ist, für zwei Mana eine Sorcery, mit dem Text Discard a card, then draw two cards. Und das finde ich spannend, weil es ist eine Umstellung von sowas wie Cathartic Reunion, was den Text hat, as an additional cost to cast a spell, discard a card. Hier ist es Teil des Effektes. Was für einen Unterschied macht das denn im Spielen, gerade wenn man keine Karten mehr auf der Hand hat?
Genau, wenn du keine Karte auf der Hand hast, müsstest du, und das ist wieder eine Aussage, und da bin ich ganz vorsichtig mit, müsstest du zwei Karten ziehen. Mhm. Der Punkt ist, wir sind bei Magic an einem Punkt, wo ich mittlerweile keine, ich bin ja als Judge relativ bekannt und sehr viele Leute schreiben mich an und sagen, Blackie, ich habe hier ein Problem mit Judge oder ich habe hier eine Regelfrage und so weiter. Mhm. Macht das gerne. Wenn ihr mir sagt, hey, das ist eine neue, gerade gespoilerte Karte, wie funktioniert die? Mhm. Werde ich euch zu 80% oder 90% der Zeit sagen, keine Ahnung, ist mir egal. Was daran liegt, dass wir als Judges erstmal den kompletten Text, den Rules-Text rausbekommen. Es kann sein, dass es in diesem Set eine Regeländerung gibt, die dafür sorgt, dass man die Sachen bezahlen muss. Das heißt, wenn man nicht discarden kann, kann man keine zwei ziehen. Das sind alles Sachen, die wissen wir noch nicht als Judges. Aktuell, nach aktuellen Regeln, könnte ich die Karte spielen, discard a card. Oh, ich kann nicht discarden, aber ich kann zwei ziehen. Ja. Das heißt, man könnte für zwei Mana zwei Karten ziehen. Deswegen ist sie auch eine Uncommon statt eine Common, wie die anderen. Was schon ziemlich gut wäre. Aber wie gesagt, noch ohne Gewehr.
Ja, genau. Das müssen wir halt abwarten, bis das Rules-Update zu Spider-Man rauskommt und dann solche Sachen genannt worden ist. Ich habe auch die Karte gesehen und dachte, okay, ist ja irgendwie wie dieses Secret-Rendezvous-Ding bei den Final Fantasy-Sets. So von wegen, oh, du hast eine Romanze in-Universe, die kannst du halt irgendwie so depikten. Und ich habe auch gar nicht gecheckt, dass es eine neue Karte ist. Aber dann, als ich dann das Wording gesehen habe und vor allen Dingen die Reddit-Kommentare, die sagen, eigentlich heißt das, dass du dann, wenn du Hellbent bist, also keine Karten mehr auf der Hand hast, dass du einfach straight up zwei Karten ziehst für zwei Mana in Rot, was schon sehr gut wäre. Wobei auch da direkt der Gegenspruch kam, in einem Madness-Deck in Pauper wäre das wieder eine Downside, weil da ist es eigentlich ganz gut, dass selbst wenn der Spell gecountert wurde, du trotzdem was discarden kannst, um halt Madness zu spielen. Aber das sind halt alles so Sachen, die muss man halt im Detail gucken. Ich fand es nur spannend, dass sie hier auch an so Evergreens nochmal irgendwie rangehen. Hm. Die zweite
Anders
Karte.
Als Schock.
Bitte?
Anders als Schock, der auch in dem Set drin ist.
Genau, Schock ist wiederum ganz normal, Standard. Aber eine andere Karte, die ich noch kurz zeigen wollte, ist Multiversal Passage, was halt immer ganz spannend ist, weil mit Edge of Eternity haben wir eine Rotation, das heißt, Länder sind schlechter, das heißt, neue Länder müssen mehr bieten. Und ich glaube, Multiversal Passage ist als genau solches designt worden. Das ist ein goldenes Land, einfach nur ohne Landtyp oder ohne Basic-Landtyp. Aber as this land enters, choose a basic land type, then you may pay two life if you don't, it enters tapped. This land is the chosen type. Das heißt, es ist sozusagen ein monofarbenes Schockland, was du nicht fetchen kannst, aber was du halt auswählen kannst, was du gerade brauchst. Aber es wird immer nur für eine Farbe tappen. Also du kannst sagen Mountain und dann zwei Leben zahlen. Da hast du quasi nicht Basic Mountain, aber halt eben ein rotes Land für das, was du brauchst. Glaubst du, es wird nochmal viel was bringen für jetzt Länderbasis und Standard gerade, die jetzt viel verloren haben?
Ich glaube, im Standard ist es nötig, sowas zu haben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sowas wie Fable nicht einfach besser ist, also Fable Passage zum Beispiel und solche Karten. Aber es ist einfach ein anderer Weg, ein neuer Weg. Sowas appreciate ich ziemlich sehr und deswegen finde ich das ganz cool.
Voll. Ansonsten, wir haben wirklich unfassbar viele Legendaries. Wir haben Green Goblin schon wieder nicht in grün.
Venom, Anti-Venom.
Ja, genau. Anti-Venom, Dr. Octopus. Also, wir werden da zur Spoiler-Season auf jeden Fall noch mal tiefer einsteigen in die Charaktere und in die Karten. Zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben es euch in der Videobeschreibung oder in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt euch alles schon mal angucken, was so angekündigt worden ist. Es gibt ein paar interessante Designs, die so es gibt einen Spider-Man, den du nicht in der ersten, zweiten oder dritten Zug spielen kann, der aber nur 2 Mana kostet, was ein interessantes Design ist. Ansonsten
haben sie jetzt schon 3 oder 4 Karten von draußen mittlerweile, ja.
Genau.
Gut, mit Ätherfiole.
Genau, mit Ätherfiole ist es natürlich ziemlich nice, aber genau, ansonsten lassen wir Spider-Man erstmal ruhen, bis wir mehr News haben. Jedoch noch einen letzten Punkt würde ich ganz gerne besprechen, und zwar bei Blogatalk hat sich Mark Rosewater ein bisschen was anhören müssen bezüglich der Größe des Sets. Und zwar hat er in IGN-Interview gesagt, dass es sich bei Spider-Man um ein mittelgroßes Set handelt. Wobei vorher angezeigt wurde, dass es ein kleines Set sein sollte. Und jetzt in einem in einer weiteren Frage gab es die Frage von Revoir-Blog fragt, as a predominantly limited-only player, I'm worried about Spider-Man and the balancing for sealed 8-player draft. Are my concerns valid? Und dann sagt Mark Rosewater darauf, the set is more designed for pick 2, aka 4-player draft, than 8-player draft. For example, there are 5 core draft archetypes, not 10. Was halt auch spannend ist. Also direkt ein Kommentar darunter sagt, vollkommen richtig, Return to Ravnica Limited hatte auch nur 5 Archetypen. Das heißt, es ist nichts super krass Neues. Aber wir werden ein nicht Final Fantasy großes Set bekommen, sondern nur ein kleines Spider-Man. Wir wissen noch nicht, wie groß es sein wird, aber halt kleineres Set. Glaubst du, es wird die Qualität beeinflussen?
Ich find's halt wild, weil die Frage ist, woran setzt du denn die Größe eines Sets an? Gehst du an das Master Set und sagst alle Karten, oder sagst du halt alle Karten im Base Set ohne Special Artworks? Weil wir haben halt eigentlich nur noch gigantisch große Sets mit irgendwie über 1000 Karten, weil halt jede Version, das sehen wir auch hier, jede einzelne Karte 50 verschiedene Artworks hat. Ja, oder 2 bis 3, also 3, 4 habe ich jetzt auch schon gesehen. Es ist insane. Und da ist die Frage, woran setzt man das fest? Ist das ein kleines Set von der Kartenanzahl? Dafür hat halt jede Karte 4 Versionen. Oder ist das ein mittelgroßes Set, aber mit einer riesen Kartenanzahl, deswegen eigentlich ein gigantisches Set? Keine Ahnung. Das ist halt das Wilde daran. Deswegen macht mich das so ein bisschen, ich finde es schwierig zu sagen, es ist ein großes, kleines Set, weil ich halt einfach die Definition davon einfach nicht mehr sehe.
Voll. Vor allen Dingen, sie werden ja auch zum gleichen Preis verkauft. Also nur als Referenzpunkt, Edge of Eternities ist als großes Set, 276 Karten groß. Also ich schätze mal, wir sind so im Rahmen 150 Karten. Was halt schon wieder so ein bisschen Flashbacks zu March of the Machine Aftermath und Assassin's Creed hervorwirft. Von wegen, das war vielleicht als Mikroset, also als quasi Add-on-Set geplant und jetzt mussten sie irgendwie umbauen oder so. Ich bin wirklich gespannt, ob man es halt spüren könnte. Vor allen Dingen haben wir jetzt ein Set, was laut Mark Rosewater designt wurde für dieses neue 4-Player-Draft im Hinterkopf. Und wir haben schon drüber gesprochen, über das 4-Player-Draft. Ich habe es noch nicht gedraftet bisher. Ich weiß nicht, hast du es mal ausprobiert?
Nee, bisher noch nicht.
Also ich hätte immer noch Bock. Ich bin gerade so ein bisschen am Sprechen, ob wir nicht das mal irgendwann mal machen können in der Gruppe. Aber genau, das ist so ein bisschen, wo wir gerade sind. Das heißt, es wird sich dann zeigen, ob das dann auch ein besseres Draft-Erlebnis ist tatsächlich. Und, ach so, noch eine Sache darüber hinaus. Es wird Actionfiguren geben. Hey, wir haben es gecallt. Wir haben 4 Actionfiguren mit Spider-Man, die jeweils mit einer eigenen Promo kommen. Die sind Anti-Venom, Horrifying Hera, Healer, Spectacular Spider-Man, Colonel John Jameson und Iron Spider Stark Upgrade, die jeweils mit einer Actionfigur verkauft werden. Das wurde auch auf der San Diego Comic-Con schon geteased. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu? Ich finde es eigentlich ganz nett, dass du so ein, also ich werde es mir nicht kaufen, aber cool, oder?
Ja, also es gibt Schlechteres tatsächlich. Ja. Man könnte sein Geld anders verschwenden. Ich find's immer noch okay. Ich bin gespannt darüber, ob sie es auch noch irgendwie in den Secret Lair Shop bringen irgendwie.
Ja.
So richtig, weil wir haben ja zum Beispiel diese Chaos Vault, wo jetzt zum Beispiel heute zum Zeitpunkt des Release 2 neue Vaults reingekommen sind.
Ach, wirklich?
Und da könnte man halt sowas verkaufen. Aber ja, ob sie das auch wirklich machen, ich weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Cool, tatsächlich, wenn.
Auf jeden Fall lustig, dass wir jetzt auch gerade erst wieder den Quarterly Report bekommen haben von Wizards of the Coast und ne, dass Wizards of the Coast wieder das einzige Unternehmen ist, was positiv ist bei Hasbro. Und ja, jetzt haben wir hier Spielfiguren, die mit unseren Magic-Karten verkauft werden. Aber das war's mit dem ersten Rundumschlag von Spider-Man. Wie ist euer Hype-Level gerade zu Spider-Man? Habt ihr Bock auf das neue Set? Habt ihr eher nicht so Bock auf das neue Set? Wenn ja, schreibt uns gerne wieso in die Kommentare oder ins Discord. Und damit würde ich sagen, springen wir ins nächste Thema. Und zwar ein Set, wofür wir tatsächlich gehypt sind. Und zwar Avatar yes. The Last Airbender. Nicht so im Fokus bei der San Diego Comic-Con wie Spider-Man, worüber wir eben geredet haben. Aber trotzdem haben wir zwei Karten bekommen, über die ich kurz ein bisschen sprechen will. Das wird nicht allzu lang werden, aber trotzdem halt eine sehr lustige Art und Weise. Weil wir wissen ja schon, wie eine Kernmechanik heißt mit eben den Elementenbänden, aber wir wissen noch nicht, wie sie funktioniert. Zum einen haben wir eine Promo bekommen, oder nicht wir, sondern Leute, die zu San Diego Comic-Con gegangen sind, die konnten sich eine Katara the Fearless abholen in einem stretchy Art von der dritten Staffel, wo sie das Feuernation Sachen angehat, genau. In Bandfarben, also einmal ein grünes, ein grünes, ein weißes, ein blaues für eine 3-3 Legendary Creature Human Warrior Ally. Mit dem Text, if a triggered ability of an ally you control triggers, that ability triggers an additional time. Was viele Leute sofort auf den Trichter gebracht hat, hey, bekommen wir jetzt in Avatar Allies wieder? Wohl, die Frage erstmal an dich, wie hast du Allies denn in Erinnerung? Hast du irgendwie.
Ich hab's im Standard gespielt.
Oh, wow.
2010 müsste das gewesen sein. Ja. Gab es Allies im. Es war Zendika. Zendika müsste es gewesen
genau,
sein.
Genau, Zendika, wo auch Gideon Ally auf Zendika
genau. Und ich habe damals einen Barnd Mill Ally Deck gespielt. Das lief ziemlich gut für Standardverhältnisse. Das war erstaunlich, erstaunlich stark. Und das habe ich sehr lange gespielt und sehr viel Spaß damit gehabt. Ich mag Allies tatsächlich. Allies sind coole, coole Karten. Sliver not on crack und dementsprechend voll in Ordnung. Und ich bin halt gespannt, was sie machen, weil ich glaube, sie haben hier mit den Allies eher so diese Avatar-Sachen gemeint, weil Aang zum Beispiel ist ja auch ein Ally. Und er triggert ja auch. Das heißt, er würde hier zweimal triggern. Ich glaube, sie haben das gar nicht so am Schirm gehabt, dass die anderen Allies davon auch profitieren könnten. Oder wir bekommen jetzt wirklich ein neues Ally-Set, was ich sehr, sehr hart feiern würde.
Total. Also es gibt auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen Hype, gerade bei MTG-Finance-Leuten, die gerade Syndica-Stuff aufkaufen. Aber ich weiß gar nicht, ob der Hype so real ist. Weil selbst wenn wir eine Mechanik neu kriegen, wird's ja auch viel dann Support aus dem Set geben. Also vielleicht sind die alten Karten dann nicht mehr so relevant. Aber es ist trotzdem natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, dass sie das nochmal aufbringen. Und ich glaube, das wird auch deren Sprache so ein bisschen zu sagen, das sind in Anführungszeichen die Guten. Weil im Moment haben wir halt drei Karten. Alle sind jetzt erstmal Team Avatar adjacent oder haben irgendwelche Bezug zum Team Avatar aus der Serie. Und alle sind Ally. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir da so ein bisschen die, also alle, die nicht Ally sein werden, bekommen entweder den Villain-Subtype, weil sie dann halt durch Spider-Man vielleicht da Support bekommen können.
Oh ja, stimmt.
Oder halt, sie bekommen einfach den Ally-Tag nicht und sind dann halt dementsprechend, ja, da außen vor, wenn es um sowas geht. Und man synergiert dann automatisch, dass Katara mit Avatar Aang zum Beispiel gut funktioniert, weil der ist halt eben Ally und triggert ein bisschen vor sich hin und macht dann auch einiges tatsächlich. Die andere Karte, die wir bekommen haben, wo wir wieder so ein bisschen spekulieren können, was denn die Kernmechanik ist, ist UA the Moon Spirit. Oh, my girlfriend turned into the moon. That sucks, buddy. Legendäre Sätze und Interaktion.
Großartig.
4 Mana, 3-3 Legendary Creature, Spirit Ally mit Flying und Vigilance und eben Waterband 5. Tap. You may cast a non-creature spell from your hand without paying its mana cost. Und du hast eben im Vorgespräch schon den fabelhaften Punkt gebracht, dass entweder ist Waterband wirklich schwierig zu machen oder wir haben mit Avatar wieder eine Möglichkeit, Omniscience wieder reinzucheaten. Hast du irgendeine Idee, was Waterband sein könnte? Also meine Theorie ist, dass es irgendwas mit dem Mana-Symbol Wasser zu tun haben muss, oder?
Es gibt eine zweite Theorie. die ich gerade auf keinen Fall ergoogelt habe, während wir am Reden waren.
Okay.
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Und zwar der Avatar Aang.
Ja.
Er hat Fliegend Fire Banding 2.
Ja.
Was bedeuten würde, es steht nicht Fire Band, sondern Fire Banding. Bedeutet, dass du sehr wahrscheinlich Kreaturen tappen musst, die zusammen Water Banding 5 haben, um den Effekt bezahlen zu können. Also nicht an Mana, sondern eben an Banding-Effekten. Das ist eine Theorie. Das ist keine bestätigte Sache. Erschließt sich mir nur eben aus dem Banding, dass eben der Avatar Aang Fire Banding 2 hat und das komplett anders geschrieben ist und auch komplett anders gesetzt ist.
Ja.
Und der Unterschied zwischen Waterband und Fire Banding genau das einsetzen könnte, dass man sagt, okay, man muss mindestens 5 Waterband Karten mittappen.
Ja.
Ob das jetzt Kreaturen sind, Artefakte, wissen wir alles noch nicht. Und das Ding tappen. Ich glaube, das wird's.
Ja. Das ist sehr interessant, weil tatsächlich dieses dann Fire Bend hast du auf den Payoff Karten und Fire Bending dann auf den quasi Zuspielkarten.
Genau.
Wobei ich da so ein bisschen das Gefühl habe, dann wird's wahrscheinlich wirklich sehr kleinteilig. Also, wenn wir dann zum Beispiel überlegen, du brauchst Waterbend 5 und du müsstest dann quasi für jedes Element Karten haben, die dann sowohl Payoff als auch irgendeine Bending-Form dann hat. Gerade im Limited kann es dann, glaube ich, sehr schnell kompliziert werden, dass du dann sagst, okay, du hast vielleicht eine Waterband-Payoff-Karte wie UA hier, aber dein Limited-Pool hat gar nicht die Bending-Restrictions, um das zu bezahlen. Also ich verstehe, was du meinst, und ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ist halt die Frage, was bedeutet bei Firebending die 2 halt, ne? Entweder hat es halt einen eigenen Text und es ist so, ne, du machst 2 Schaden an irgendwas, weil es halt mit Firebending dazu kommt, oder ist es halt wirklich diese Zahlen für Fireband Abilities sozusagen. Dann wäre potenziell UA ja nicht mal, dass du die 5 generischen Zahlen musst, sondern du musst nur einmal Waterband irgendwie triggern und dann entweder 5 Zahlen, oder du kannst zum Beispiel, wenn eine Kreatur Waterbending 2 hat, musst du nur noch 3 zahlen.
Genau, davon gehe ich halt tatsächlich aus, dass du halt Waterbending halt irgendwie dann ansetzt. Aber da bin ich halt mal drauf gespannt.
Ja, total. Also das mit dem Tappen fände ich eigentlich auch nicht schlecht, dass du dann quasi Kreaturen, wenn sie Firebending oder Waterbending oder sowas einfach als, also wie Flying oder sowas irgendwie da haben, dass du sie dann wie Station auch tappen kannst, einfach nur um einmal diesen Punkt zu aktivieren, dass du jetzt, sag ich mal, du hast eine Kreatur, die einfach nur Waterband und Vigilance hat oder so. Und die kannst du dann halt tappen, Mainphase, und dann hast du quasi kannst du eine Waterband-Fähigkeit quasi aktivieren. Also das wäre vielleicht noch eine abgewandelte Version davon. Aber auch da wäre wieder so die Kleinteiligkeit durchaus ein Problem. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie es gebalanced haben, weil momentan ist es auf jeden Fall, also wenn es super leicht ist, ist UA halt broken, weil dann kannst du halt Omniscience direkt einfach reinschieten und hast einfach gewonnen.
Das wäre strong.
Wenn es zu schwierig ist, dann ist es schon wieder die Frage, ob es dann halt playable ist für eine 4-Mana-3-3 Flying Vigilance, und dann kannst du was reinschieten, unter welchen Voraussetzungen auch immer. Also ich bin auf, und vor allen Dingen bei Avatar Aang musst du ja auch immer noch im Hinterkopf haben, du musst ja in einem Zug Waterband, Earthband, Fireband und Airband machen. Dann kannst du eine Karte ziehen und dann den erst transformen. Also auch da wäre wieder, wenn dieses Bending zu einfach ist, kannst du das ja instant tun, wenn du nur in Anführungszeichen vielleicht 3 andere Kreaturen brauchst, weil er ja schon Firebending mit sich bringt, dass du das halt dann reintust. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, was sie dazu bringen. Also auch wieder hier subjektiv, aber der Frame und das Artwork von den Karten bisher
finde
ich alle großartig,
oder? Also der Frame ist wahnsinnig, wahnsinnig cool. Auch einfach, weil in dem Frame ja auch dieses Water mit drin ist und oben auch diese Wasser-Banding-Symbole und so weiter. Das macht schon viel.
Ja, total. Was ist denn, also wenn du jetzt dir einen Charakter rausholen müsstest, wen willst du denn auf jeden Fall in dem Magic-Set sehen?
Boah. Also ich weiß, dass das der liebe Onkel auf jeden Fall dabei sein wird.
Onkel Iroh, ja.
Ja, Iroh wird dabei sein. Ich hoffe halt auf diesen Lotus-Clan, dass das mit reingesetzt wird, dass der weiße Lotus halt irgendwie auch noch irgendwie so 2 Karten hat, so als Kriegsherr und dann so als Ding. Tatsächlich werde ich sehr vermissen, dass sie Korra nicht mit reinnehmen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber alles in allem, für mich ist es, glaube ich, hauptsächlich Onkel Iroh. Ja. Ja, das ist so das ist so der, wo ich sage, das ist so, ja.
Ja. Ja. Kann ich auf jeden Fall sehr nachvollziehen. Also Onkel Iroh ist auch, glaube ich, meine Favorite-Karte oder Favorite-Sache, die ich mir Charakter, die ich mir aufstellen kann. Ich bin sonst sehr, sehr gespannt, wie sie halt Zuko darstellen, weil er hat ja sehr, also gerade von dem Design her, immer so drei verschiedene Phasen pro Staffel. Also einmal der Ponytail-Zuko, dann einmal kurzer Zuko und dann quasi der Good Guy-Zuko. Da bin ich halt wirklich sehr gespannt. Es gab noch keine Ansage, ob es Commander-Decks dazu geben wird, oder?
Also, ich meine, es gab die Ansage, dass es keine dazu gibt.
Okay, also ich sehe auch momentan nur im Wiki, im MTG-Wiki, das Playbooster, Collector-Booster, Bundle, Szenenboxen, Beginner-Boxen und Jumpstart-Booster bekannt werden. Wobei Jumpstart schon wieder spannend ist, weil da könnten wir potenziell ja Reprints drin haben im Avatar-Look. Was jetzt
genau.
Geil wäre eigentlich.
Das wäre schon ziemlich cool.
Genau. Aber genau, wir wollen es auch nicht, auch wenn es ein sehr heiß geliebtes Thema von uns ist, nicht
so
zu lange
drauf. Oh mein
ziehen,
Gott.
Aber da habe ich auf jeden Fall mega, mega Bock drauf. Und die Karten, wie ich sie bisher gesehen habe, selbst so Katara, die relativ simpel ist, auch ein Effekt ist, den wir schon so auch schon häufiger gesehen haben, einfach ein 3-Mana-Legendary, der was doppelt triggert, also wie Isshin to Heaven and Swan oder zahllose andere Panharmonicon-Stile. Finde ich schon echt Hammer. UA, ja. Avatar Aang, es geht natürlich auch super, super hart. Aber genau, das alles werden wir erst im November mitbekommen. Denn das ist dann die Zeit, wo wir Avatar The Last Airbender so langsam erwarten können.
Bock.
Mega Bock habe ich auf jeden Fall auch. Ich hoffe nur, dass wir nicht übersättigt sind von Spider-Man-Previews bis zu dem Zeitpunkt. Aber die Frage erstmal an euch, wie steht ihr jetzt in den ersten Karten von Avatar The Last Airbender oder Herr der Elemente? Habt ihr Bock drauf, so wie wir, oder sagt ihr, okay, ich bin jetzt schon übersättigt, das Jahr kann jetzt gerne enden, Magic-related? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir haben noch eine kleine News. Darüber bin ich drüber gestolpert im Discord. Da habe ich den Post von Ridiculous Fox gesehen. Später im Ask Us Anything hat dann noch der Kolo uns eine Frage zugestellt. Die gilt hiermit als beantwortet. Aber uns auch ein paar andere Leute haben es nochmal privat zugeschickt. Dementsprechend danke an euch, wenn ihr uns solche Sachen aufmerksam macht. Wir haben ein Job-Listing bekommen. Als Manager Magic Judge Program für Renton, Washington. Das heißt, Wizards of the Coast sucht ganz offiziell einen neuen Judge Program Manager, so wie ich das sehe, ASAP. Was schon mal krass ist. Musst du mich mal bitte abholen. Wie ist der aktuelle Stand mit den Judge-Programmen? Ich wusste, es gab ein paar, ich sag jetzt mal, Fan-Initiativen oder Independent-Initiativen, die was versucht haben aufzubauen. Da hat der Support ja nicht so ganz geklappt von Wizards of the Coast, oder?
Nee, der wurde abgelehnt, tatsächlich, in den größten Teilen. Und es war sehr viel he says, she says, also wirklich so ein, okay, wenn man auf GPs will, konnte man sich bewerben, man hatte halt verschiedenste Judge-Programme, man musste halt in irgendeinem sein oder auch nicht, wenn man schon bekannt war, dass man das halt auch gut kann, konnte man auch so hinkommen. Und ja, es ist alles sehr wild, eher so ein wilder Westen und jede Stadt meint, sie wären die coolsten. Es ist leider aktuell nicht so gut geregelt.
Ja, also es ist momentan so ein bisschen wirklich wilder Westen und über die Probleme hatten wir schon mal in der Vergangenheit gesprochen, gerade in Bezug mit der Disney-Lorcana-Geschichte, was so ein fehlendes Judge-Programm denn macht. Und erstmal vorweg, ich finde es schon sehr gut, dass sie jetzt jemanden erstmal wieder suchen. Das ist auch, wie ich finde, eine sehr attraktiv geschriebene Stelle. Also gerade so das Base Salary Range ist 102.000 bis 162.000 pro Jahr. Was halt schon krass ist, für quasi eine Stelle.
Ja, es ist eine Leitungsposition.
Es ist eine Leitungsposition.
Darunter würde ich halt gar nichts gehen, tatsächlich.
Ja, das stimmt wohl. Und du hast auch viele Aufgaben, die du machst. Also sie wollen wirklich build, own and evolve the vision, structure and execution of Magic the Gathering Judge Program globally. Also soll jetzt nicht irgendwas sein, was so jemand irgendwie im Bereich Seattle oder sowas da was aufbaut, sondern halt wirklich eine neue Herangehensweise an das Judge-Programm, so wie es scheint, wirklich weltweit und von Wizards of the Coast ausgehend. Also du als Judge, wie siehst du das? Also willst du das eine gute Herangehensweise, dass das Wizards wieder in eigene Hand nehmen möchte?
Ja, weil so wie es gerade läuft, läuft es halt scheiße.
Ja.
Und das ist halt einfach der Punkt, das wäre so, als würde sich da draußen jemand hinstellen und würde sagen, hey, ich bin jetzt Radio Ravnica YouTube-Mod.
Mhm.
Aber er wird halt nicht von dir als Mod eingesetzt.
Ja.
Dann kann er noch so laut brüllen, ich bin Radio Ravnica YouTube-Mod. Wenn wir das nicht sagen, dass er das ist, dann ist er das nicht.
Mhm.
Und so fühlt sich's halt aktuell an. Es fühlt sich an, als wärst du halt eine Person, die halt Ahnung hat, die halt Erfahrung hat, die auch tatsächlich so halboffiziell ja auf den Events auch irgendwie arbeitet, aber halt irgendwie keine Legitimation dafür hat. Und das ist halt einfach ein wild und schlecht. Und da hoffe ich halt drauf, dass das tatsächlich besser wird. Ich hoffe, dass dadurch, dass es Amerika gesättigt ist, die Stelle, dass es nicht so übertrieben krass wird mit, hey, wir machen jetzt nur Ami-Stuff und aller, der Rest der Welt muss folgen oder so.
Mhm.
Aber ja, alles in allem glaube ich schon, dass das ganz cool wird, dadurch, dass es dann halt wieder Wizard of the Coast driven wird. Muss man einfach sagen, wie es ist.
Wir können ja noch mal ein paar der anderen Punkte unter What You'll Do, also was du machen wirst in dieser Stelle, noch mal durchgehen. Wir haben nämlich noch Punkt 2, Develop Certification, Pathways, Advancement, Criteria and Continuing Educational Tools for Judges at All Experience Levels. Also das offizielle Bereitstehen, wie man denn in jetzt alter Judge-Sprache Level 1, Level 2, Level 3 Judge wird. Was ja schon mal ganz cool ist, dass das zentral vorgegeben ist. Aber im dritten Punkt, work with internal team members and third-party organizations to ensure operational excellence in judge developing, deployment and performance at events. Also es wird wahrscheinlich trotzdem nicht drum herumkommen, dass man auch außerhalb von Wizards of the Coast halt eben mit lokalen Judge-Organisationen irgendwie zusammenarbeiten muss.
Hm. Ja, aber dann empowert man die ja wenigstens,
ja, eben.
Weißt du?
Genau, das ist halt das Wichtige, dass wir dann, dass es eine Kommunikation geben soll zwischen Third-Party-Organizations, die dann auch miteinander sprechen, dass alle, also so ein bisschen wie so ein Franchise stelle ich mir das vor. Mm. So, du willst dein Judge-Programm Berlin-NRW oder sowas machen und dann kannst du dann das Judge-Programm von Wizards of the Coast dir holen, du bist dann irgendwie trainiert.
Judge-Programm Berlin, Judge-Programm Bremen, Judge-Programm Hamburg.
So gar nicht
ich sehe es vor.
Aber, aber so stelle ich mir das dann vor und das läuft halt dann über eine regelmäßige Kommunikation eben mit dem mit Wizards of the Coast. Establish and maintain a code of conduct, disciplinary procedures and support systems to ensure respectful and safe judging environment. Build scalable system for judge recruiting, training, recognition and retention. Also auch das ist so ein Ding, gerade so das Recruitment-Verfahren trainieren, auch anerkennen und dann auch lang beibehalten, ist ja auch was wir mit den Judge-Promos so in gewisser Weise schon gelöst hatten, bis dann der Punkt kam, wo es dann gesagt wird, eigentlich sind wir bei euch eingestellt und eigentlich haben wir auch einen Lohn verdient. Dann wurde es halt so ein bisschen, ne, dann historisch.
Der Lohn ist okay tatsächlich. Der Lohn war nicht das Problem. Das Problem war die Krankenversicherung.
Ja, sowas
halt. Die amerikanische Krankenversicherung ist halt ein ganz anderes Biest.
Genau, und da ist es natürlich auch dann spannend, dass man, du musst Judges halt allein, dadurch, dass du nicht weltweit alle bei dir anstellen kannst, oder willst in gewisser Weise, musst du sie halt nahe halten, dass sie tun, was du machst oder was du möchtest, aber auch so fernhalten, dass keine Ansprüche entstehen. Und ich glaube, dieses Balancing, das wurde halt super in der Vergangenheit sehr vernachlässigt. Genau, ansonsten gibt's noch so ein paar Punkte wie eine Liability, Monitoring und so weiter, lassen wir jetzt mal aus. Was sind denn so deine Erwartungen an ein neues Judge-Programm? Wenn jetzt morgen die Ankündigung kommt, hey, Magic the Gathering, New Judge Program, was müssten da auf den Bullet Points draufstehen, dass du sagst, du wärst on board und du findest das gut?
Nicht so viel tatsächlich, weil wenn es von Wizard of the Coast angesetzt ist, bin ich schon mal davon überzeugt, dass es qualitativ die Leute standhalten wird, weil das ist halt das, was zum Beispiel bei der Judge Academy nicht der Fall war.
Mhm.
Dafür muss aber auch genauso gegeben sein, dass eben jemand, der in einem Local Game Store jeden Freitag oder jeden Pre-Release oder so mal irgendwelche FNMs judged, nicht den Workload hat, den zum Beispiel jemand hat, der damit alle zwei Monate auf ein GP fährt und irgendwie eine Pro-Tour judged. Und das ist zum Beispiel was, was in dem aktuellen europäischen System nicht so gut funktioniert, meiner Meinung nach. Beziehungsweise ganz am Anfang hat es gar nicht funktioniert und sie haben sich jetzt über die Zeit hinaus gebessert. Mhm. Aber alles in allem, ja, war da schon viel, viel, viel Problematik gerade am Anfang mit drin, weil, da habe ich halt ein bisschen Angst vor, meistens sind solche Leute, die diese Judge-Programme dann leiten oder halt einleiten oder halt irgendwie dann designen, Leute, die sehr tief und sehr hoch in der Position schon drin sind. Das heißt, sie judgen schon als Head Judge auf Grand Prix oder sind als Teamlead irgendwie eingestellt oder sonst was. Und das sind auch meistens noch die Leute, die dann halt nach unten judgen. Und ein System nach unten ist halt immer, kann immer schwierig sein tatsächlich.
Ja.
Und da hoffe ich halt drauf, dass das ein bisschen sich normalisiert, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was halt das Wichtigste ist, dass es halt klar ist, wer der Ansprechpartner ist. Und dass es auch in gewisser Weise auch mit dem Wizards Play Network eine Notwendigkeit einhergeht. Dass halt für offizielle Events müssen deine Judges halt in diesem Programm in irgendeiner Form sein. Ob das jetzt quasi in diesem Franchise-Prinzip ist, was ich jetzt eben kurz outgelined habe, was nicht, also sie werden es nicht franchisen, weil das ist kein, also ein Judge-Programm sollte nicht kommerziell orientiert sein, meiner Meinung nach, sondern soll ja allgemein nur das Spiel quasi fördern. Aber zumindest so von wegen, hey, du hast ein großes Event, du willst ein Store Championship machen, da erwarten wir, dass ein Judge vor Ort ist, Level 3 von unserem System oder zertifiziert in unserem System und nicht Hinz und Kunz, der gerade von Locana rüberkommt oder von Pokémon oder so. Ich glaube, das könnte schon so ein bisschen Quality Assurance auch mit reinbringen in einem, wir müssen auch ehrlich sein, in einem wachsenden Standard-Euphorie. Also es gibt sehr viele Leute, die gerade Standard spielen, auch eben in Paper. Und das ist halt auch was, wo dann auch sowas notwendig ist, weil sonst sind die ganzen Leute, die jetzt gerade im Hype sind, auch schnell wieder raus, wenn sie merken, okay, hier wird meine Zeit nicht gewertschätzt.
Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt, wie sie es machen werden.
Genau. Wenn ihr euch oder Marc, du dich bewerben möchtest, wir haben den Link zu dem Job auf jeden Fall verlinkt in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Je nachdem, wie weit sie mit dem Prozess sind, kann ich mir gut vorstellen, dass der Link irgendwann inaktiv wirkt. Also wundert euch nicht, wenn der irgendwann zu einer 404 wird, dann wurde wahrscheinlich jemand gefunden oder sie sind weitergegangen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich frage mich halt, ob, wenn sie irgendwann bekannt geben, wer die Stelle bekommen hat, ob das jemand ist, den wir schon kennen. Vielleicht halt wirklich wie ein Ex-Pro-Spieler oder sowas. Ein
Damo genug Judges, oder so. die auch schon sich darauf beworben haben, wo ich sehr vielen Leuten davon tatsächlich das zutrauen würde.
Okay,
ich bin krass. Gespannt, wer es bekommt. Ich habe da so 2, 3 Namen gehört, wo ich gesagt habe, ja. Ja, der oder die werden es, glaube ich, irgendwie machen.
Ich meine, Huey, ehemaliger Pro-Spieler, ist ja jetzt auch fürs quasi Play-Network, fürs Competitive Play dann auch zuständig. Wäre auch irgendwie geil, wenn dann bekannte Namen hier diese Stelle bekommen und hoffentlich ihre Leidenschaft mit reinbringen können. Aber wie seht ihr das mit dem Judge-Programm? Wart ihr mal Teil eines Magic-Judge-Programmes? Habt ihr euch mal daran beteiligt? Wie waren eure Erfahrungen bisher? Hättet ihr Bock, sowas mal, wenn das dann irgendwann mal steht, euch nochmal einzubringen und vielleicht der lokale Judge des Herzens zu werden, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und Stichwort Discord, das würde uns noch ein bisschen Zeit bringen für Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet in Radio Ravnica Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn zu uns in den Podcast mit ihrer Frage?
Ihr könnt unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes nachgucken. Dort ist ein Link zu einem Discord. Das ist unser Discord. Und wenn ihr da neu draufkommt, werdet ihr durch den kompletten Discord geleitet. Und dort könnt ihr dann eben auch unter anderem im Ask Us Anything einfach eine Frage stellen. Oder wenn ihr das dringend habt oder wichtig das ist, dann fragt es lieber in der Community. Die Community wird es antworten. Und ja, wenn ihr Feedback habt oder sonst was, alles einfach da rein.
Genau, und so zum Beispiel von Mikoto Kato die Frage, ist ein Spiel schlecht, wenn die Community toxisch ist und sollte nicht gespielt werden? Also ein bisschen die Frage, inwieweit steht das Spiel in Zusammenhang mit einer toxischen Community und würde eine toxische Community dafür sorgen, dass du zum Beispiel oder ich einem Spiel nicht beitritt? Hast du da Gedanken zu?
Erfahrungen?
Ja.
Ich habe sehr, sehr lange League of Legends gespielt in meinem Leben, bis Season 5, Season 6 seit Beta. Mhm. Bin dann Season 8 oder Season 9 aus dem Spiel ausgestiegen, weil die Community toxisch wurde. Davor war es halt so, nach dem Match, wir haben zum Beispiel gezockt, ich habe dich geaddet, weil ich gesehen habe, hey, du hast voll die krassen Plays gemacht, und dann frage ich dich, hey, kannst du mir das beibringen?
Ja.
Das war so die erste Zeit. Und irgendwann war es dann halt so, du wurdest dann nur noch geaddet, um dich zu flamen, wie scheiße du doch bist und haha, du Kacknoob oder sonst was. Dann ist die Person wieder aus dem Chat wieder rausgegangen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, das ist einer der Gründe, warum ich mit League of Legends aufgehört habe.
Ja.
Wegen der toxischen Community. Und deswegen ist eine toxische Community für mich ein ganz, ganz, ganz starker Red Flag.
Total. Also ich muss auch sagen, League of Legends, als du es gerade schon gesagt hast, ist für mich auch 100% der Grund, warum ich es nicht spiele, ist halt einfach diese bisherigen Erfahrungswerte. Nicht mal, ich habe es ja noch nie gespielt, muss ich dazu sagen. Aber immer wenn ich was über League of Legends höre, sind es entweder Pro-Spieler, die sagen, das ist super High Maintenance, um da halt gut dabei am Ball zu bleiben. Oder es sind Leute, die ausgestiegen sind oder Erfahrungsberichte hatte wie du, die dann sagen, ist mir zu anstrengend, die Community ist zu weinerlich oder zu laut oder zu toxisch einfach.
Toxisch tatsächlich. Also literally so, beleidigend und
Und das ist halt so das Ding, ich bin halt irgendwie mittlerweile auch in meinen 30ern, ich habe da auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und dann wird so ein Spiel relativ schnell bei mir ausgekattet. Und ich meine, wir sind in einer Ära, wo wir eigentlich zu viel Unterhaltung haben für die Zeit, die wir eigentlich haben. Dementsprechend fällt sowas ganz schnell raus. Ähnliches Beispiel bei mir, World of Warcraft, das Raiding-Environment und dieses ganze, auch PvP und sowas. Das ist was, hatte ich nie ein Interesse entwickelt, einfach nur, weil keine Ahnung, du hast schreiende Twitch-Streamer, die dann, oh, Trash-Player, bla. Oder halt irgendwelche Leute, die dann irgendwie dich niedermachen, keine Ahnung, weil du deine Dailies nicht gemacht hast oder deinen Vault-Progress nicht auf 100 gebracht hast.
Dein Gear-Score ist nicht hoch genug.
Ja, sowas halt. Wo ich mir auch denke, Mann, fuck off. Ich hab keinen Bock, mich mit dieser Scheiße zu bestehen. Und deswegen bin ich, wie die meisten WoW-Spieler, mittlerweile auch in so eine Solo-Social-Experience abgedriftet, wo man eigentlich das Spiel solo spielt, aber man mag die indirekten Kommunikationen über sowas wie Auction House oder dann doch mal eine Gilde join, um ein paar Fragen zu stellen. Aber man trifft sich jetzt nicht, um so viel dann WoW
ist nicht mehr wie früher, wo du dich halt ganze Gildentreffen hattest oder sonst was. Ich meine, so Burning Crusade bzw. Wrath of the Lich King hatten wir Gildentreffen und so ein Shit.
Eben, und das ist halt eben das Ding, da bin ich halt so ein bisschen, ich habe da eine relativ niedrige Toleranzgrenze mittlerweile zu, wo ich halt einfach merke, das ist mir meine Zeit nicht wert. Und ich persönlich skippe dann das Spiel. Und wenn du ein hauptsächliches Online-Spiel bist, brauchst du Mechaniken, die dem entgegenwirken. Weil du siehst es halt bei League of Legends, das hat halt bei Ultra-Fans einen super positiven Ruf, aber bei so Leuten, die das so nebenbei mitbekommen haben, die ja haben eventuell so ein bisschen Eindrücke wie wir, wo wir dann sagen, irgendwie so richtig Bock einzusteigen hätte ich jetzt auch nicht, ehrlicherweise. Deswegen, danke für die Frage. Die nächste Frage kommt von ArfGoat. Steige mit Edge of Eternity erstmals in Magic ein. Glaubt ihr, man kann ein solides, gutes Edge of Eternity-Only-Deck bauen oder müssten noch Karten aus anderen Sets rein? Ist so ein bisschen die Frage, von welchem Format wir reden. Hast du eine Idee dazu?
Ich glaube, es ist egal, was für ein Format du redest. Ich glaube, generell ist die Antwort, es müssen andere Karten von anderen Sets mit rein, wenn du mitspielen möchtest. Es wird sogar Editionen geben, beziehungsweise ganze Formate geben, wo du gar keine EOE-Karte sehen wirst. Mhm. EOE alleine ist, glaube ich, maximal im Limited irgendwie relevant. Mhm. Ansonsten, sorry to bring it to you. EOE alleine wird eigentlich in keinem Format irgendwie funktionieren.
Ja, also ich meine, theoretisch könntest du schon, ich denke zum Beispiel an so eine Serie von MTG Goldfish, die hatten eine Zeit lang zu jedes Set so ein 5 Decks für 5 Euro oder für 5 Dollar gemacht. Was halt so casual 60-Karten-Decks sind, wo du theoretisch kannst du dir davon schon 5 oder 10 halt in jedem Draft-Archetyp so eins zusammenstellen, wo du halt quasi das Most Busted Draft Deck zusammenstellst und dann damit quasi gegen Freunde spielst. Wenn wir jetzt von Standard reden, da auf jeden Fall muss es halt irgendwie eine Interaktion mit den anderen Sets geben. Aber man kann halt schauen, was hat einem denn Spaß gemacht bei Age of Eternity Limited? Also wenn man jetzt sagt, hey, ich habe irgendwie Bock auf diese Counter-Shenanigans oder ich mag Artefakte, dann kann man halt in diese Richtung gucken, was es denn für Decks gibt und dann halt so ein bisschen anfangen, sich da reinzuarbeiten. Je nachdem, wie die lokale Community ist, kann man halt auch sagen, hey, vielleicht hat man so einen Casual Saturday Standard, wo man halt so Eigenbrews oder sowas mitbringt. Denn quasi, sobald man FNM-mäßig bei wirklich Turnieren, wo es um was geht, einsteigt, da sollte man sich schon damit beschäftigen, was andere Decks sind, die im Format rumspringen. Und da können wir halt MTG Goldfish empfehlen. Ja. Die haben da immer die Top-Decks ganz schön aufgelistet. Man kann sich da auch ein bisschen Inspiration geben. Das heißt nicht, dass du nur limitiert bist, diese Decks zu spielen, aber es gibt dir einen ganz guten Einstieg da rein, quasi, was du erwarten kannst von einem Standard. Die nächste Frage von Sabo ist, egal wo man hinschaut, überall kritisieren Spieler, dass viel zu viele Sets kommen. Denkt ihr, Wizards wird irgendwann diese Kritik nachkommen und wieder weniger Sets herausbringen oder einfach drauf scheißen? Und wie lange geht das noch gut, bis irgendwann es richtig kracht? Eine sehr relevante Frage. Wir haben es ja am Anfang des Podcasts schon thematisiert. Glaubst du, dass Wizards of the Coast da noch einlenken wird?
Nee, gar nicht tatsächlich. Okay. Gar nicht. Der Punkt ist nämlich, es funktioniert. Es funktioniert ja. Die Zahlen gehen immer weiter hoch. Die Verkäufe gehen immer weiter hoch. Und solange sie weiter ballern und jedes Set das andere Set übertrifft, ist es halt so, dass die Leute halt das kaufen. Und selbst wenn mal ein mieses Set dabei ist, wie zum Beispiel mit Etherdrift, dann ist halt relativ kurz danach direkt das nächste Set da. Es hat nur Vorteile, so viel draus zu ballern. Für die Brand, nicht für die Community.
Ja.
Für die Spieler-Community ist das halt Schmutz.
Das ist halt wirklich das Ding, die Intention hinter den Sets ist halt eine andere. Und das ist halt auch was ich halt so spannend finde, gerade mit so Blick auf Universes Beyond. Es ist halt, Stakeholder, Short-Term, halt Profit im Endeffekt. Ja. Darauf geht's. Und deswegen, mehr Sets ist immer besser, weil in der Zeit müssen wir uns nicht Gedanken machen, wie Magic in 10 Jahren ausgeht, sondern wie es in den nächsten 10 Monaten aussieht. Und da müssen die Zahlen nach oben. Und das ist halt die Motivation hinter vielen dieser Sets. Wobei ich sagen würde, ich glaube, es wird sich, oder das ist ja meine Prophezeiung oder meine Theorie hinter diesem Jahr Magic, dass es nie der Plan war, wirklich 6 Standardsets rauszubringen, sondern halt 4 Standardsets und 2 Bonussets. Also dieses, was wir bisher davor die Jahre hatten, hatten wir immer Commander Legends und Modern Horizons oder sowas. Halt, dass wir immer so eine Mischung haben, ein Reprint-Set. Und das haben wir ja dieses Jahr nicht, mit Ausnahme von Innistrad Remastered. Aber ich habe das Gefühl, die Remastered-Serie ist so außen vor. Die läuft auf so einem eigenen Schedule fast schon, läuft jetzt auch aus. Aber ich glaube schon, dass es so auf kurz oder lang für Standard zumindest wieder das Ziel sein sollte, 4 Sets pro Jahr rauszubringen, weil sonst hast du halt irgendwann diesen Moment, den wir jetzt auch gerade haben, wo Leute sind sich noch am Einfinden in Final Fantasy Standard und dann kommt Age of Eternity und dann, oh, Spider-Man, oh, Avatar. Und ich glaube, dann hast du irgendwann so, dass die Leute sagen, okay, ich kaufe mir nur noch Karten, wenn ich wirklich gerade plane, auf ein Turnier hinzufahren, ich brauche sie, ansonsten ignoriere ich das. Und ich glaube, das ist auch
halt
kein
unsere Sicht. Outcome. Ich glaube halt, bei Commander-Spielern ist es halt anders tatsächlich. Und das ist halt das Interessante. Wie lange kannst du Commander-Spieler bei der Stange halten? Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr lange immer noch. Und das ist halt genau dieser Punkt, wo ich sage, dann geht es nur darum, irgendwie Geld zu machen. Und das finde ich sehr schade, aber das ist das, solange es funktioniert, solange wir alle als geschlossene Community super viel kaufen, auch Einzelkarten, weil irgendwer muss die Einzelkarten ja öffnen, also kaufen Stores haufenweise von den Boostern. Wer auch immer die Dinger kauft, es kaufen genug Leute diese Booster, dass das System funktioniert. Und das finde ich halt ein bisschen schade.
Aber auch mit dieser Commander-Geschichte, ich verstehe das voll, deinen Punkt, aber eigentlich müsste es dir noch ein höheres Incentive geben, mehr Nicht-Standard-Sets rauszubringen. Also dann halt so.
Du hast jetzt Commander-Sets in Standard. Guck dir an, wie viele Legendaries wir in jedem Standard haben.
Aber potenziell wäre ja noch mehr drin gewesen, wenn du es halt wirklich so Modern Masters-mäßig, dass du da auch ein höheres Power-Level hast, weil die verkaufen sich ja dann noch besser. Also klar, Final Fantasy war jetzt nochmal so ein sehr positives Beispiel. Es war ein Standard-Set. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie es halt in Zukunft bringen. Ich habe die Theorie, dass es halt bei 4 bleibt und dass wir wieder die Sondersets wieder mehr bekommen. Aber es kann auch genauso gut sein, dass sie jetzt sagen, hey, lass uns das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Selbst die Standardsets haben sich super verkauft. Deswegen, fuck it. Machen wir einfach weiter so. Ich würde es mir wünschen, dass es nicht so ist. Aber mein Gott, auf mich hört ja auch keiner.
Nee, okay.
Dann noch eine Frage von Rainer Wahnsinn. Wir kaufen fast alle auf Card Market Karten. Was würdet ihr an der Seite gerne ändern und was wäre euer Feedback zur Seite? Das ist sehr spannend.
Die Seite, ziemlich easy. Mal einen anständigen Server da drunter packen. Das ist wirklich, so oft wie die Seite down ist, so oft wie sie laggt, so oft wie sie Probleme hat, ist es einfach nur nicht gut. Also ja. Im Sinne von die technische Seite. Für mich als ITler, der halt sagt, der Server da drunter ist halt eine Windows 98 Maschine, die bei irgendwem unterm Rechner, unterm Schreibtisch steht. Mhm. Ansonsten bin ich mit der Plattform eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum sie so groß geworden ist. Mhm. Der Support tut sein Bestes. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Anfragen es reinkommt. Man hört ja oft, dass der Support so schlecht sei. Gerade wenn es darum geht, was so Grading-Sachen angeht, wo ich eine Karte bekomme, die ist halt gut statt Nearmint. Mhm. Davon werden halt wahrscheinlich Millionen Anfragen pro Tag da reinpassen. Ja. Dass sie da halt nicht so hinterher sein können, ist mir vollkommen bewusst. Aber ich glaube, bis auf die Performance gibt's eigentlich bei mir auf meiner Seite aus jetzt nichts. Vielleicht noch die PayPal-Anwendung, die besser sein könnte, statt dass man irgendwie 5% bezahlen muss.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ziemlich zufrieden mit Kartenmarket. Es gibt dann doch schon so ein paar Detailsachen, die mich dann doch nerven. Gerade Händler mit einem sehr großen Inventar kannst du ab einer gewissen Menge nicht mehr sortieren. Was halt für mich irgendwie, also Quatsch ist, weil ich sortiere schon mal ganz gerne.
Das liegt am Server.
Ja, ja, genau, an Server liegt das. Aber das ist trotzdem was mich halt als Endnutzer eigentlich egal ist. Also ich will einfach, dass es funktioniert und mich nervt es dann, dass ich dann zum Beispiel letztens hat ein Freund.
Aber mit einem besseren Server ging das wieder.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, alles gut, ich verstehe das. Aber trotzdem ist es halt so, ein Freund hat letztens seinen Cardmarket-Account herumgeschickt und meinte so, ich verkaufe gerade ein bisschen was von meiner Collection, schaut mal rein. Und ich wollte halt die teuersten zuerst sehen, damit ich weiß, okay, wenn da jetzt, keine Ahnung, die ersten 10 sind irgendwie alle über 20 Euro und darunter fängt's halt an, da hast du meistens so eine Range von so unter 10 bis, keine Ahnung, 2 Euro, wo schon mal ganz gute Deals irgendwie dabei sein können. So, ne, gerade aus dem neuen Set vielleicht, also so ein iStill Explorer oder sowas. Und dann wollte ich das sortieren, da hat er 6.000 Karten drin und dann so, ist leider mehr als 500, bitte mach weniger. Und dann war ich so, ich kann nicht weniger bei so einer Sortierung angeben. Also entweder gib mir die Tools, dass ich sagen kann, gib mir nur die obersten 500 oder irgendwas anderes in dieser Art oder halt, dass ich halt einfach leichter meine Shops sortieren kann. Weil es gibt ja auch Power-Seller, die riesengroß sind, wo du dann auch nie das gesamte Sortiment dir durchscrollen kannst oder die teuersten ein paar Karten anzeigen lassen kannst, weil einfach das ganze Gebiet so voll ist.
Nicht mehr. Früher ging das tatsächlich.
Ja.
Genauso wie du früher deine Verkäufe oder Käufe durchsuchen konntest.
Das geht auch
nicht mehr. Das geht nicht mehr, außer du hast den genauen Zeitraum, wann du dir zum Beispiel die Feather gekauft hast.
Ah, okay.
Wenn du nicht den genauen Zeitraum hast, hast du verloren. Dann siehst du das nicht mehr. Kannst du nicht mehr nachgucken.
Ja.
Das ist richtig scheiße. Und diese ganzen Sachen wurden halt gemacht, weil der Server halt einfach serverseitig nicht belastbar war.
Mhm.
Und diese ganzen Sachen, die halt weggenommen wurden oder weggenommen werden auch noch teilweise, ist nur dafür da, beziehungsweise nur dafür da, um den Server zu stabilisieren. Und das ist halt übel.
Ja, das ist schon echt schade. Vor allen Dingen, weil es ja der Dreh- und Angelpunkt für viele Kartenkauf- und Verkäufe ist.
Marktführer.
Eben. Und ich glaube, was ich noch hinzufügen würde, wäre, wenn ich auf der Startseite bin und mich einlogge, zum einen der Einlog-Prozess, ich will mich nicht jedes Mal, wenn ich einlogge, meine Zwei-Faktor-Authentifizierung irgendwie anmachen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich einlogge, muss ich das da ja rausholen. Das zum einen irgendwie reduzieren in irgendeiner Art und Weise und zum anderen mir die Möglichkeit geben, die Startseite anzupassen, so dass ich zum Beispiel meine Want-Liste anpassen kann und dann bei Superschnäppchen, dass mir nur Karten angezeigt werden, die in meiner Want-Liste sind oder hinter einer Want-Liste. Das ist halt zum Beispiel richtig geil, wenn man sagt, oh, ich will mir von jedem Shockland eins holen. Oh, die sind gerade im Superschnäppchen. Dann kann ich direkt halt zuschlagen und muss halt nicht erstmal gucken und ehrlicherweise sowas wie, keine Ahnung, Gedanken radieren, dass das jetzt gerade auf 1 Euro ist, interessiert mich jetzt nicht so krass.
Nee.
Also das wäre so ein bisschen das Feedback, aber wirklich allen voran ist es eine gut bedienbare Seite. Ich finde den Shopping Wizard auch irgendwie ganz brauchbar mittlerweile und kann man auf jeden Fall sich ganz gut irgendwie einschätzen, was das kostet. Und damit sind wir am Ende vom Ask Us Anything oder am Ende von Folge 303 von Radio Ravnica angekommen. Wenn ihr Fragen habt an uns, dann könnt ihr da gerne die ins Discord stellen, auch gerne generell auf den Discord kommen und euch da in der Community ein bisschen beteiligen. An den verschiedenen Chats, an den Feedback-Kanälen, an den verschiedenen Turnieren, die wir da haben, gerne euren Senf mit dazugeben. Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das unentgeltlich sehr gerne machen, indem ihr uns auf YouTube abonniert. Einmal Gamery für mich, einmal MTG Blackset für Marc. Und auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts und Co. dem Podcast gerne folgen, auch da gerne bewerten. Auch das hilft uns, eben auf den jeweiligen Plattformen gefunden zu werden. Ansonsten haben wir noch Social Media, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank an Holy und eure erste Möglichkeit, uns finanziell zu supporten, indem ihr Holy Getränke kauft und unsere Codes Ravnica10 bzw. Ravnica5 verwendet für 10% auf euren Gesamteinkauf oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Wir werden da indirekt mit dran beteiligt. Dementsprechend vielen, vielen Dank, wenn ihr darüber einkauft. Dann könnt ihr uns auch zum anderen aber noch direkt unterstützen unter patreon.com/gamery und das haben bisher gemacht Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico Carp, Siren, Sascha H., Synonym, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.